ben pucha boch puchach tachte kim rock tuch shibit wov on wat ditch chen moch roshte shostaj nuch kashtach vish jarme vepe puk shostaj je shop mech kal mech.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 4. Thema: Unmögliche Farben.
Kann man das irgendwie nutzen, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man dem Zuschauer auf das eine Auge die eine Farbe gibt und auf das andere die andere Farbe und dann denkt er, oh, ist voll außerirdisch und der Schimmer ist wirklich unheimlich?
Also ich, das ist so spannend, also da muss ich erstmal noch einen Exkurs machen.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ich auch. Weil es gab noch ein anderes Beispiel auf dieser imaginären Wikipedia-Seite.
Ja.
Und das waren die chimärischen Farben. Und da geht es um Nachbilder. Das heißt, ich starre etwas an, meine Farbzäpfchen.
Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Passen sich an, machen das Gegenbild. Das hatte ich früher ganz oft in der Kirche. Ich hab zum Beispiel das Kreuz angestarrt in der Kirche.
Wir müssen dazu sagen, wir waren auf der katholischen Schule.
Wenn du nur lange genug etwas anstarrst, also wirklich konzentriert einen Punkt, ne? Dann schlafen deine Rezeptoren so weit ein, dass du nur noch grau wahrnimmst.
Hä?
Und
das
wenn,
ist mir noch nie passiert.
Aber
so,
durch,
so erstarrt war ich in der Kirche nicht.
Dann musst du das machen. Das ist fantastisch.
Okay.
Es funktioniert auch außerhalb der Kirche.
Okay.
Aber man kann sehr schwierig nur seine Augen auf einen Punkt gerichtet lassen. Und dann hast du so Verschiebungen. Und dann nimmst du Reliefmuster wahr. So hat man früher mit negativen Effekten gebaut.
Reliefmuster?
Das ist etwas... Das ist etwas, das könnte man im Kino tatsächlich auch nutzen. Da müsstest du aber Leute dazu bringen, einen Punkt anzustarren. Ne?
Okay, man muss sie fixieren.
Genau, und so ähnlich... Also da müsstest du, weiß nicht... irgendwas sehr
Aufregendes in die Mitte tun, ja, okay.
So ähnlich mit den chimärischen Farben, also es gibt da schöne Beispiele, es gibt etwas...
Also so eine nackte Brüste und im Hintergrund so chimärische Farben.
Und das Ding,
das Skript schreibt sich von selbst.
Ja, das einzige Beispiel, was mir eingefallen ist, ein Penis in die Mitte, komischerweise.
Okay, das ist eher ein psychologisches Experiment
über uns. Mir ist nichts Besseres eingefallen, ich wollte es nicht sagen.
Ja.
Jedenfalls, es gibt, also der Wikipedia-Artikel nennt das stygisches Blau, also das Gegenbild zu Gelb. Also man startet das Gelbes an und dann guckt man weg und dann
das
wird
das Blau. Das habe ich tatsächlich auch ausprobiert.
Funktioniert auch ganz gut,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also dann gab es...
Und dann gab es sowas wie ein Orange, das Orange als Orange war.
Ja.
Wie ging das nochmal? Was muss man da anstarren?
Also du starrst die Gegenfarbe zu Orange an, das ist Cyan.
Ja.
Und dann guckst du eine orange Fläche an und dann ist dieser Punkt, der vorher Cyan war.
Der extrem orange raussticht.
Und das war auch das Aufregendste an diesen Beispielen. Also die anderen sind relativ simpel.
Ja. Aber ich konnte das nicht so richtig verstehen. Also ich habe nicht richtig verstanden, wieso ist das jetzt, was bedeutet, dass das jetzt oranger ist als das Orange, was es in der Welt so gibt. Also wie kann ich denn feststellen, dass dieses Orange, was da als Hintergrund dient, schon das orangeste Orange ist, was wir überhaupt herstellen können?
Nee, das Problem ist, dass sehr, sehr, sehr viel vom Sehen relativ ist.
Hm.
Und genauso darauf basiert dieses ganze Ding überhaupt. Also relativ, in dem Fall adaptiv, ne? Also die Neuronen gewöhnen sich an einen bestimmten Zustand und das ist dann der neue Nullzustand.
Hm.
Und dann alles, was davon abweicht, kommt dann halt als Gegenreaktion raus, das heißt etwas, das Orangene, also war vorher Cyan und wird dann oranger. Ne?
Ja.
Und in dem Fall könnte man nur so argumentieren, dass man sagt, dieses Cyan, was ich da angestarrt habe, ist eigentlich die exakte Gegenfarbe zu dem Orange, was ich gleich anstarren werde.
Ah, und das Nachbild ist dann noch
oranger. Aber das ist genau das Problem, weil das halt auch eine sehr, sehr... Also es ist einerseits ein bisschen psychologisch, wenn man sich auch, dann muss man sich sagen, ja, das sieht oranger aus, aber es ist vielleicht einfach ein bisschen heller.
Ja,
ne?
Ja. Aber weil da stand, das hat nichts mit Helligkeit zu tun, es ist irgendwie...
Ja, es ist so einfach ist es halt eben dann nicht, ne? Weil ich denke mal, das wird tatsächlich auch genutzt oder vielleicht vermieden.
Generisch, also es ist jetzt mit den Nachbildern.
Genau. Stell dir vor, du hast eine sehr, sehr rote, lange Szene, ne? Dann sind deine Augen im Kino vor allem, nicht zu Hause vielleicht, sondern im Kino.
Dunkel ist,
sind dann rotmüder, ne? Und dann ist die nächste Szene automatisch blau. Vielleicht wird das sogar korrigiert, ne?
Boah, ich glaube, sowas ist mir passiert in Neon Demon, hast du gesehen? Spielt in der Modewelt und hat ziemlich extreme Farben.
Ja.
Also es geht viel um Farben und es ist vieles so zum Beispiel Knallpink, also oder Gold oder so, also extreme Farben, die so eher unnatürliche Farben sind. Das ist alles so sehr künstlich und so weiter. Dann gibt es, glaube ich, eine einzige Szene vielleicht, also ist mir zumindest so im Gedächtnis geblieben, wo auf einmal jemand viele Leichen begraben wird. Also es ist ein ganz schön schrecklicher Film, ein blutiger Film, sage ich mal so, muss ich zur Warnung mitgeben. Und befindet sich dann im Grünen auf diesem Friedhof.
Ja, ja.
In das Gras und Gebüsch und sowas. Und das ist mir so ins Auge gestochen, dass ich dachte, sowas, wie haben die das so grün gemacht? Ich habe noch nie sowas Grünes in einem Film gesehen.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 5. Thema: Unmögliches Essen. Als es den Impossible Burger noch nicht in Deutschland gab.
Der Clou daran ist, dass ein Teil der Sojapflanze dafür verwendet wird, der bisher nicht verwendet wurde. Es ist nämlich die Wurzel und die enthält ein Protein, was mit Blut verwandt ist. Das weist dann so ähnliche Effekte auf, wenn es erhitzt wird. Es fängt nämlich rot an und oxidiert dann vermutlich, wird dann eben braun. Und deshalb kann dieser Burger angeblich auch bluten. Und das war bei uns ja jetzt nicht der Fall. Er war ja nicht mal braun.
Er war ziemlich grau, muss ich sagen. Also ich habe mich schon gefragt, ich habe mir jetzt ja nochmal das Video angeguckt, das ist sehr interessant, sollten wir noch verlinken, wo die auch besonders dieses Heme oder wie das heißt, hervorheben, dieses Protein oder Molekül, das wie Blut sein soll. Und das Besondere soll eben sein, wenn man so drauf drückt auf diesen Burger, dann tritt da auch so ein Saft aus, der halt so ein bisschen ist, wie wenn das Steak so, wenn halt Fleisch... Saft oder so rausgetropft kann. Das finde ich war schon so. Da kam schon was rausgetropft. Aber also das sah für mich aus, wie wenn die, also bei Masterchef würden die jetzt sagen, it's overdone. Ne? Es war ganz grau, wie so zu lange gebratenes Fleisch, denke ich. Ja, aber ich muss dann sagen, nach diesem einen Bissen, den nächsten Bissen, die wurden schon immer und immer schwieriger.
Definitiv.
Uff, ich weiß nicht, was es genau war, ob es eher die Konsistenz oder der Geschmack oder beides zusammen war, aber mir ist schon ein bisschen der Schweiß auf die Stirn getreten.
Genau, die Meat Sweats sind bei uns ausgetreten.
Die Meat Sweats sind rausgekommen und ich fand es dann auch schwer zu sagen, ob das jetzt daran lag, dass es zu sehr wie Fleisch geschmeckt hat, aber ich glaube nicht, dass das das Problem war, weil das ist jetzt nichts, was mich, glaube ich, jetzt besonders abschrecken würde, sondern... Ich glaube, es hat schon ein bisschen an nicht so gutes oder nicht so gut gemachtes Fleisch erinnert. Also an so ein bisschen Gammelfleisch vielleicht. Gammelfleisch. Impossible Gammelburger. Ich habe noch was aus dem Video rausgeschrieben.
Okay.
Das du mir dazu geschickt hast. Also das Informationsvideo zum Impossible Burger. Also sozusagen, die haben da gesagt, bei Impossible Foods, die analysieren jedes Molekül von einem Burger Patty einzeln irgendwie und die hatten so ein Gerät, das sah aus, weißt du, wie ein Futurama, das, womit die Planeten riechen kann.
Wirklich?
Richoskop. Ja, ja, ja. Und dann haben sie ihre Nase reingehalten und dann aufgeschrieben, was sie rausriechen für einzelne Komponenten. Und das war Floral Rose, Mac and Cheese, Foot, Apricot, Cheesy, Old People, Crackers und Rotting Garbage. Vielleicht haben die bei unserem ein bisschen zu viel Rotting Garbage Moleküle reingetan, weil das war so ein bisschen der Nachgeschmack vielleicht.
Ja, ich hätte das, glaube ich, auch so.
Kashtach vishwa deshien daj, recht lejtach kaitu. Chak kid, chak kad, chak nep, chak wiv daj choch kang. Bach tledi shosh, chach im chosh, shark puknada. Ach wiv daj chon betchu shosh, et chol de puklod mat.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 6. Interview mit Randall Munro von XKCD.
It's hard to throw a baseball at light speed, but it's exactly. Not that hard to put a toaster in your refrigerator.
Exactly. And so the one thing that... So I reach out to experts now and then, but with my new book, How To... I've actually reached, like, that was something that I got to do a little bit more, is I would contact experts in something to ask them, like, not just, you know, hey, did I get this right, but, like, how would you handle this mm-hmm. with your expertise? You know, do you see any problems? Like, what would go wrong? What would happen if I tried this? And then get them to answer. And that turned out to be some of my favorite parts of the book. Mm-hmm. You know, I reached out to a bunch of people. I talked to an astrophysicist, an expert in the ethics of robots, a polling organization, a public opinion research organization for how to win elections. But I also talked, and I... also talked to the tennis star Serena Williams, but then and I think my single favorite chapter was where I interviewed Colonel Chris Hadfield, the mm-hmm. commander of the International Space Station.
Oh wow!
Who he was also he was famous on the internet a while back because he did a cover of a David Bowie song in space with the guitar.
All right, yeah.
Yes, and he's but he's also in addition to being a very accomplished and famous astronaut, he's also a test pilot who's flown over 100 different aircraft for the military. And so I got to interview him on how to make an emergency landing. And I got to ask him, if you were in an aircraft that was like this, how would you land? What about like this? And I got to work through all of my different scenarios with him.
Yes.
And it was really, it ended up, it was sort of a big surprise for me. Because I was expecting him to just say, these are all ridiculous questions and hang up on me. Yeah. You know, and so I was like, well, I'll see how many questions I can ask him before he hangs up the phone. And I didn't think it was going to be, you know, I'd try to get a quote or two from him.
Yes.
But his answers were so... Like, I would ask a question, and he would just tell me the answer. And then he'd say, no, you know, next question.
Impressive.
and it was, and he was so, they were so concise.
Can you give us an example?
Yeah, so, well, I started with what I thought was, like, a very, you know, I was going to start with my least silly questions, and then work my way up.
Okay, like me.
And so I asked him what, if you were trying to make an emergency landing in a feat, but there were no open spaces, like you couldn't find an airstrip, but you also couldn't find roads. The only open areas were farmers' fields. Mm-hmm. Which crops would you steer toward? You know, I said, do you want to go for something that's like bushy, like corn, mm-hmm. or that provides you a lot of cushioning and padding and drag to slow you down? Sort of like the hooks that they use on aircraft carriers,
yes.
the wires, you know, or do you want something that's just low to the ground and smooth and flat, like some kind of strawberries or mm-hmm. something that grows low to the ground? And he just right away says, well, that's not a ridiculous question at all. I fly small planes and you think about that stuff all the time. When you're driving into the airfield, you look around and you think, if I had to come down there, could I? What about over there? Do they have the bales of hay in their fields? Because if they do, that'll make it more dangerous to land. How high are their beans right now? Has it rained recently? Because you can't land in a field
wow.
that's covered in mud.
Yeah.
And then he started listing crops and what times of year you could land in them. And I just remember him telling me that corn is okay to land it up until about the middle of June. And
it's
so
it's sort of like his private almanac, right?
Yeah, and so I kept on asking him the weirder and weirder questions, but a lot of the time he would say, like, I would ask the most ridiculous thing, like, could you land on top of a moving train? Mm-hmm. You know, could you, like, match speed with a train and just set your plane down onto mm-hmm. the surface if it's a fast train and a slow plane? And he just said, oh, yeah, people have done that.
Oh, wow.
And he said they'll do it with trucks, too. You'll see it at air shows often. They'll have trucks drive down the field, and they'll land the planes on the trucks by
doing
that.
Sounds so dangerous.
Yeah, and he says...
Don't try this at home.
Well, he started telling me, like, if you do it, though, here is what you have to watch out for.
All right,
you know, when you touch down on the train, it's going to want to bounce you when you touch down, more than a runway would. And so you've got to touch down and then stand on firmly, or you'll be jostled off of the train. And then he just, you know, next question, like...
that's really
And often the answer would be, like, someone's done that, or occasionally he would say, yeah, I've done this, here are the problems you run into. And then sometimes I would ask him things, and he would say, oh, you can't do that, you know, it wouldn't work. I asked him about landing on a ski jump.
Aha, uh-huh, yes.
And he said, oh, I don't think you could do that. And I said, well, you know, but it's like a big curved mm-hmm. slope, you know, and you could maybe come in up, going up the slope and land that way.
Yeah.
And he said, and he said, no, the big problem is, first you've got the location of the stands, which are located opposite the jump. They're in your optimal approach path, and you've got to get really low to the ground, but the stands will be in your way, and they'll clip your landing gear. You won't be able to get down quickly enough to then go up the hill, up the slope. He said, and then he told me that before I went into the Air Force, I was a ski instructor. So... And then he started explaining the problems of timing. You'd have to stall to hit the slope, but it curves kind of sharply
yes.
from an airplane's point of view, and you'd have to time it exactly right. And he said he didn't think the timing would be precise
yes.
enough. And he said that you wouldn't get to try it twice. If you got the timing wrong the first time, that's
yes.
it. You're not going to get to come around again and try again.
Dziewczu Ewy Characz, wyjacz bebykam tachnech. Maćka szechnen łyta maćta, ecz tuch boch benele. Dziebusz nisz, jabłycz dan lu, bykaj, ecz kabam kang beczu. Duczu chciać łabu, jemać.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 7. Thema. Das Voynich-Manuskript.
Zum dritten Thema übergehen. Das war eine Meldung zum Voynich-Manuskript, was ich hin und wieder poste, wenn es was Neues, mehr oder weniger Interessantes dazu gibt. Das ist ein mittelalterliches Schriftstück, ein bisschen anderes Thema, in die Vergangenheit hinein, das 1912 von jemandem gekauft wurde, der Voynich hieß, deswegen dieser Name. Übrigens ein polnischer Antiquar und Revolutionär, der
das Programm hat.
500 Jahre alt ungefähr ist das Ding, wenn man es so analysiert, die Materialien. Und interessant ist natürlich aber der Inhalt. Also es enthält zum einen ganz viele Illustrationen und Text in Anführungszeichen neben diesen Illustrationen, der bisher als in Anführungszeichen unentschlüsselt gilt. Da steckt natürlich dann schon die Annahme drin, es gibt was zu entschlüsseln. Ja, also es ist ein Geheimtext oder also warum ich es überhaupt thematisch hier unserem Blog und Podcast zuordne, ist, weil es eben eins von diesen typischen Dingen ist, wo man so ein bisschen mulmiges Gefühl bekommt. Also es hat schon diese Ausstrahlung von einem, wie man sich vielleicht ein bisschen eine Studie, die von Aliens durchgeführt wurde, über die Menschen vorstellt. Denn die Bilder, die da drin sind, haben gewisse Ähnlichkeiten mit Pflanzen, die es bei uns gibt, aber auch so beunruhigende Unterschiede und einige Bilderserien sind wirklich sehr, sehr merkwürdig und stellen Menschen dar, Frauen, die in Badewannenähnlichen Konstruktionen sitzen oder darin herumlaufen, und diese Wannen oder Behälter sind durch ganz komplexe Rohrsysteme verbunden, die auch so ein bisschen fast schon anatomisch aussehen, als würde es vielleicht auch irgendwelche Organe repräsentieren können oder sowas.
Ja, die Lösung ist natürlich, HR Giga ist in die Vergangenheit gereist und hat das gemalt.
Das gemalt. Das ist sicherlich auch eine der gängigen Theorien dazu. Es gibt nämlich sehr, sehr viele und dass es von Aliens stammt, ist nur eine. Klar. Kurz zu diesem Text, der ist eben nicht völlig, sind nicht völlig willkürliche Symbole, sondern man kann da schon sowas wie eine Art Alphabet rausarbeiten, weil es eben so 20 bis 30 Zeichen sind, die immer wieder vorkommen in bestimmten Variationen. Und die halt auch immer wieder verwendet sind, sodass es eben nicht total zufällig aussieht, sondern zumindest hat da jemand sehr, sehr viel Arbeit investiert, um dieses Ding zu erstellen. Also natürlich gibt es auch, also als ich das verlinkt hatte, war so die neueste Analyse oder Theorie dazu sozusagen, genau, dass es halt einfach nur ein Hoax, wie sagt man das eigentlich auf Englisch?
Hoax.
Hoax war also eine Art Streich oder Fälschung, das wurde ja auch relativ teuer verkauft. Also vielleicht sowas, aber es stellt sich natürlich trotzdem, also es ist nicht wirklich eine befriedigende Antwort.
Auch für mich schon.
Man fragt sich eben schon, wie wurde das erstellt und warum? Ne? Und das ist schon ein bisschen wenig zu sagen, einfach
zum Spaß.
So. Einfach so zum Spaß. obwohl man schon dazu sagen muss, also es gibt auch einen XKCD-Comic dazu und in dem wird eine Parallele gezogen dazu. Man stellt sich vor, in 500 Jahren findet jemand so ein Dungeons and Dragons Regelwerk oder sowas. Also natürlich gibt es auch nicht wenige Leute, die, warum auch nicht, einfach nur aus Spaß eine Sprache erfinden und darin Dinge gestalten. Kann also natürlich auch einfach sowas sein oder in irgendeinem Wahn aufgeschrieben und aufgemalt oder sowas. Aber was ich eigentlich noch ein bisschen näher beschreiben will, ist, dass auch Linguisten versucht haben, sich damit auseinanderzusetzen oder so eben Leute, die gewohnt sind, Codes zu entschlüsseln oder zum Beispiel alte Sprachen zu rekonstruieren und sowas. Und was die festgestellt haben, ist unter anderem, dass bestimmte sehr abstrakte Eigenschaften, die Sprachen haben oder die sprachliche Texte haben, darin auch zu finden sind, wie zum Beispiel so eine Gesetzmäßigkeit, dass in natürlichen Sprachen die Häufigkeit von Wörtern auf eine bestimmte Weise verteilt ist. Also dass das häufigste Wort doppelt so häufig ist wie das zweithäufigste und immer so weiter. Genau.
Und das unabhängig von der Sprache.
Genau, ja, genau. Also wirklich eine sehr abstrakte Eigenschaft, die eben auch hier drin zu finden ist. Und deswegen gibt es eben sehr, sehr viele auch Hobby-Linguistinnen und Linguisten, die eben versucht haben, einfach Ähnlichkeiten zu finden zwischen diesen Symbolen und echten Buchstaben aus irgendwelchen Sprachen der damaligen Zeit oder von früheren Sprachen. Und die dann eben versuchen, entweder wirklich ein Alphabet und ein Lexikon und eine Grammatik und so zu finden, die darauf irgendwie passen würde und das dann irgendwo einzuordnen in irgendeinen Sprachzweig oder zu versuchen, das wie so einen simpleren Code zu lesen. Dieses Symbol steht für ein A, dieses A, Symbol steht für und so weiter.
B.
C. er schreibt, allein daran, dass es bisher noch nicht linguistisch dekodiert wurde, daraus kann man schließen, dass es einfach nicht dekodierbar ist. Das Argument ist, es gibt halt wirklich auch richtig viele Fälle, in denen man von einer bestimmten Sprache oder sprachlichen Varietät wirklich ganz wenig nur zur Verfügung hat an Dokumenten oder einfach nur ein paar Töpfe, ne, wo ein Bild und ein, irgendein Wort drauf steht oder so.
Topf und steht da drauf.
Zum Beispiel.
Nee, Zucker.
Das ist kein Topf, steht da drauf. und da ist es oft halt erstaunlich erfolgreich, dass man trotzdem ziemlich systematisch rausfinden kann, wie das funktioniert und wie sich das eben einordnen lässt. Und ja, wenn man jetzt wirklich so ein dickes Schriftstück hat und wirklich unheimlich viele Leute und Unis auch daran gearbeitet haben, gut, das verstehe ich, dass es halt auf die Weise nicht so vielleicht zu entschlüsseln ist. Aber ja, irgendwie finde ich, für mich ist da trotzdem noch, das macht es nicht, das hört nicht für mich nicht auf, geheimnisvoll zu sein.
Laude Buchlot, Schumbochnem Gang Bickchen L, Edgrachwo Krautschoch, Wavatlo, Littemcha, Bickchwestag Rechfutschach, Dach Erindag Belschnech, Chod Schni. Mech an Rostachrach. Lass mir Chechtag Paude Schosch, Dara Puglor ran. Et Loschtach, et du dich ach. Kavboch.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 8. Ratespiel zu übersetzten Titel von Science-Fiction-Filmen.
Ich sag dir die Übersetzung und du sagst mir, was das für ein Film ist. Ich fange mal einfach an. Impacto Profundo.
Deep Impact.
Korrekt. Vodni Svet.
Okay. What a word.
Ziemlich gut.
Ziemlich gut, Vodni Svet, ja.
Balle Speziali. Spaziali.
Spaziali. Das war nicht Special Balls.
Special Balls.
Das wäre dieser Völkerballfilm gewesen mit Ben Stiller.
Stimmt. Voll auf die Nüsse.
Voll
oder?
Auf die Nüsse,
ja,
genau.
Da haben wir es. Genau, das wird also nochmal Spaceballs. Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller jetzt. Kello Belli Appelsini. Ich weiß es nicht, ich kann leider nicht Finnisch aussprechen.
Eine Apfelsine. Hat jemand die Apfelsine richtig übersetzt? Die Orange?
Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also falls Kellupilli. Aber ja, Apfelsine ist schon mal richtig, ja.
Okay.
Also Clockwork Orange. Ja.
Sehr schön.
Okay.
Ich habe das ein bisschen anders strukturiert. Ja. Und zwar habe ich so die, ich taste mich voran vom völlig Unverständlichen zum Besserverständlichen.
Oh
und
nein,
mal sehen, wann
das heißt,
du
ich werde ablusen und dann frustriert aufgeben.
Nee, ich meine innerhalb eines Films. Ich habe mehrere Übersetzungen des gleichen Films.
Interessant.
Und die werden
dann kann ich trotzdem erst ablusen und dann frustriert aufgeben.
Vom Schwammigeren zum Konkreteren.
Okay, dann
Wir fangen an. Also, Homem que viejo do futuro. Portugiesisch.
Irgendwas,
also der Mann, der aus der Zukunft
aus der
kommt. Dann
Terminator.
Lithuanian. Litauisch. Bezjonju Planeta.
Ohne was Planet? Obdachlosen Planet. Kannst du nochmal sagen.
Bezjonju Planeta. Und ich muss mich hier entschuldigen, ich versuche das halt mit unserem komischen Wissen aus Deutsch, Englisch, Polnisch.
Kannst du mir eine wörtliche Übersetzung davon geben?
Nee, aber den nächsten Hinweis kann ich dir geben. Finnisch.
Oh, oh.
Komischerweise geht's ganz gut. Apinoiden Planeta.
Planet der Affen. Ja klar, der Apinoid Planet.
Okay, next up.
Und was war das auf Litauisch?
Bezjonju ist Affe.
Affe,
oder
okay, das kannte ich schwer erzählen.
Okay, wieder Portugiesisch, fängt's an. Uma Historia de Amor.
Könnte alles sein.
Pass auf, ich müsste, denn die Querverbindung mit der nächsten Sprache könnte helfen.
Ja.
Aserbaidschanisch. O. O Punkt. Welche Wörter sind oft kurz in Sprachen?
Pronomen. Ibims.
Eine Liebesgeschichte, die nur ein Pronomen ist.
Her, okay, her.
Auch hier sehr interessant, sehr schwierig auszusprechen, richtig. Ne? Und trotzdem auf Deutsch ist es her geblieben.
Es ist geblieben, her. Obwohl ich auch sie ganz gut gefunden habe.
Auf jeden
hätte.
Fall.
Ja.
Genau, weil dann ist es auch der Plural drin. Oh,
oder höfliche Anrede.
Okay, next up. Uruguay. Also der Film heißt in Uruguay so, ist wieder Spanisch. Rumbo a las Estrellas.
Rumbo?
Rumbo a las Estrellas.
Warte.
Das heißt wie ein Rumba zwischen den
Sternen.
Rumba Spanisch den als Sternen. Alternative Title, ja. La Conquista del Espacio. Das ist die. Star Trek!
Ah, das ist der das Track, ist der zwischen, Track den zwischen den Sternen.
Genau. Haben wir das doch gehabt. Hier, Achtung, Frankreich. Docteur. Mhm. Dann nächster, Dänemark. Dänisch.
Dr. Wer? Das wird schon ziemlich gut, oder?
Nee, also neue Rate. Neue Rate.
Neue Frage.
Dänisch. Strengt vertraulicht. Also streng vertraulich, vermute ich mal. Mhm. Estnisch. Salatoimikut.
Salato.
War mir leider auch unübersetzbar okay, wörtlich. Obwohl, nee, das, ja, egal. Ich hab's genommen, weil es witzig klingt.
Ja.
Argentinien. Los Expedientes Secretos X.
Oh.
Und dann Lituanisch. Lituanisch, oh Gott. Lithuania. X-Feilei.
Akte X finde ich eigentlich ziemlich gut.
Akte X ist gut.
Akte X klingt wirklich extrem gut.
Dann ein Spezialfall hier. Polnisch. What? Ja, denn?
Rogue One.
Ja, genau. Also die deutsche Übersetzung davon wäre vielleicht gewesen.
Lump 1.
Lump 1 oder Schelm 1.
Schelm, ja.
Und ich finde es erstaunlich, dass, ich glaube, der polnische Titel war der einzige, der tatsächlich nicht dieses Rogue
ja.
Aufgegriffen hat, was ein sehr, sehr seltsames Wort ist.
Ja, da weiß man auch wirklich nicht, was das genau bedeutet. Also, das sage ich jetzt blöd. Ich weiß wirklich nicht, was es genau bedeutet.
Nächster Titel. Japanisch. Meitantei Pikachu. Und der österreichische Titel davon ist Pokémon Meisterdetektiv Pikachu.
Meisterdetektiv.
Sehr der schön. Normale Detektiv hat nicht gereicht.
Sehr, sehr schön.
Meisterdetektiv.
Much crack shark and with the much time. Josh lit the pork tach bed. Tuch tin choch, putu lich, tuch charlor hoshoch pukwe. Much cash bow on a bed. Ye match.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 9. Thema. Das Historical Dictionary of Science Fiction.
Es gibt ein neues Wörterbuch. Juhu!
Sind wir nicht fertig mit Wörterbüchern? Ich dachte, wir hätten schon alle Wörter erfasst. Und Sprache verändert sich ja auch gar nicht.
Nee, deswegen ist es auch ein historisches Wörterbuch.
Ja, okay.
Das historische Science-Fiction-Wörterbuch.
Fantastisch-wissenschaftliche Sprachlichkeit.
Historical Sci-Fi Dictionary. Es wird entwickelt von einem gewissen Jesse Schiedlower. Kommt vom Oxford English Dictionary her, ist aber inzwischen, ich habe gelesen, ein unabhängiger Lexikograph, der lauter solche Projekte macht. Und es hat sich aber aus diesem Oxford Dictionary entwickelt quasi. Die haben nämlich versucht, anzufangen, da Crowdsourcing mit reinzubringen, also dass Leute mithelfen können, Einträge zu verfassen oder zu bearbeiten. Und das ist jetzt, hat sich losgelöst, das Projekt.
Ja, sie haben gesehen, Wikipedia, die haben ja keine Arbeit, die sitzen nur voll rum, lassen das die Leute machen. Und jetzt machen wir das auch.
Genau. Und die Idee ist also, dass man nachschauen kann für spezifische Begriffe, die sagen, fast nur in der Science-Fiction vorkommen, wo die herkommen, wer die zum ersten Mal verwendet hat und wie dann die Verwendungsgeschichte im weiteren Verlauf dann war. Vielleicht können wir gleich mal ein Beispiel geben. Hast du auch ein Wort nachgeschaut?
Ja, habe ich.
Sag mal.
Ich dachte, wir sagen jetzt auf 3, 2, 1 und wir haben wahrscheinlich das Gleiche.
Das Gleiche, nee,
Ich habe mir das zufälligerweise das allerletzte angeschaut.
Also
das Zebra sozusagen aus diesem Zebra. Lexikon. Und zwar ist es das Wort Zine. Weil mich das auch interessiert hat, weil wir ja sowas Ähnliches hier machen wie ein Zine. Also ein kleines Magazin mit verschiedenen Themen, ne? Irgendwie schäbig zusammengetackert, nur halt im Radio. Und ich war überrascht, dass es die erste Nennung 1944 war. Und ich war natürlich auch überrascht, dass das hier überhaupt drin steht. Und es scheint tatsächlich aus der Science Fiction zu kommen.
Oh, interessant.
Mhm. Also tatsächlich so kleine Heftchen, wo Kurzgeschichten drin standen, die man dann halt für wenige, wahrscheinlich damals, ja, Mikrocent gekauft hat. Ja. Und da ist zum Beispiel...
Für das ein
ist
Nickel.
Ein Nickel, genau. Ja, ja, nicht aus dem... Nicht die erste Nennung, sondern von 47 aus zum Beispiel Startling Stories, Ausgabe 112.2 aus dem Mai von 1947. Also das zeigt schon, da war schon ziemlich viel los, ne? In den Zines. Und das ist, glaube ich, eine Kritik von dem Zine. Und die heißt, Poor printing and snafu artwork keeps this Detroit Zine down in the doldrums, despite a high-powered lineup that includes Brazier, Elsner, Tigrino und Na, also schon wie eine Kommentarsektion, wo die ein anderes Zine dissen, wie schlecht das ist.
Ja, sehr schön. Schöner Fund. Ich habe mal Cyberspace nachgeguckt, weil ich gucken wollte, weil ich da ungefähr eine Vorstellung hatte, was ich erwarten würde und weil ich schauen wollte, ob das dann tatsächlich so ist. Und also der erste Eintrag jetzt in diesem Sci-Fi-Wörterbuch ist tatsächlich William Gibson, also Neuromancer und diese Sachen, was eben auch als der als Begründer von Cyberspace Romanen Cyberpunk auch gilt. Hat mich aber ehrlich gesagt gewundert, weil ich dachte, er hätte das vielleicht dann bekannt gemacht, ne? Aber vielleicht gab es das Wort schon vorher und ich habe ein bisschen außerhalb noch recherchiert und es scheint zu stimmen, dass es so der erste Beleg in der Science Fiction im Sinne von Büchern oder Filmen ist, aber es war wohl ein Begriff vorher in der visuellen Kunst oder wie sagt man, bildenden Kunst. Da wurde das schon vorher verwendet und dann aber, wie man erwarten würde, nach Gibson ist es dann quasi explodiert, ne? Und jeder hat das in seinen Sci-Fi-Roman verwendet. Was mich dann aber erstaunt hat, war, ich habe dann noch so die About Section gelesen auf der Webseite davon und da stand, ja, es ist schon auch immer noch ein Crowdsourcing-Projekt. Ihr könnt auch Sachen einreichen oder helfen, das irgendwie zu editieren. Und da stand dabei, most entries are complete, aber ihr könnt gerne noch neue Vorschläge machen. Und das hat mich dann schon verwundert, weil da waren halt so 6, 7 Sachen jetzt bei Cyberspace genannt. Und ich glaube, es gibt mehr Bücher oder Zines, in denen das vielleicht vorkommen könnte. Habe ich also nicht ganz verstanden, was mit complete gemeint ist. Und was Zweites, was ich dann ausprobiert habe, war, man kann auch Autoren und Autorinnen eingeben, habe ich mal geguckt, ob zum Beispiel die Strugatskis drin sind oder Lem oder so. Aber nein, es sind wirklich nur englischsprachige Autoren drin. Ist ja auch ein englischsprachiges Wörterbuch, ne? Aber irgendwie schon komisch, weil zum Beispiel halt auch viele Wörter, denke ich, schon auch in Übersetzungen aus anderen Werken geprägt werden und auch dann in die englische Sprache reinkommen. Also zum Beispiel in Strugatskis hätte ich erwartet, da kommt sowas wie Stalker oder so, ne? Was wirklich auch als Wort Stalker im Russischen drin vorkam, nix war da. Und Lem, ich meine, der hat ja unendlich viele Wörter, glaube ich, erfunden, die nicht vorkommen. Also scheint mir noch ein bisschen rudimentär zu sein, ehrlich gesagt. Es gibt tatsächlich auch einen Kommentar von diesem Macher des Wörterbuchs dazu, der das noch versucht, so ins Positive zu drehen. So zum Beispiel hat wohl jemand angefragt, warum gibt es dann jetzt von neuen Autorinnen da nichts zu finden? Und meinte, naja, weil die halt so innovativ sind, dass sie ganz neue Wörter nehmen, während das Wörterbuch dokumentiert eher wie jetzt Wörter, den Ursprung von weit verbreiteten Wörtern, aber wir haben es nicht so ganz gekauft.
Zu neu und zu innovativ.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 11. Ein Audiorätsel.
Ich habe ein Audiorätsel vorbereitet.
Audiorätsel.
Und es ist mir tatsächlich im Alltag begegnet. Ich bin schon sehr gespannt, wie gut das funktioniert.
Hast du selber aufgenommen? Ich frage es schon gleich mal ab.
Ich habe, ja, kann man so sagen. Also ich habe es sind nicht jetzt Field Recordings, aber es ist Found Footage. So. Fangen wir erstmal an, bevor ich noch mehr ausplaudere. Ich bin selber gespannt, wie gut das funktionieren wird. Also, ich werde jetzt Geräusche abspielen und Martha und Hörerinnen und Hörer dürfen mitraten, was es denn sein könnte. So, Achtung.
Haben die drei Piepser am Anfang auch dazu gehört?
Ja. Yep.
Okay, gut. Also es scheint mir irgendwie wie so Abfälle von Audioaufnahmen oder so vorzukommen.
Ja,
irgendwas, was nicht geklappt hat mit einer Audiosache.
Gut, ist schon eine heiße Spur. Ich habe nicht nur dieses eine Geräusch, sondern ich habe eine ganze Serie dieser Geräusche. Okay. Deshalb hören wir uns jetzt den nächsten Teil in dieser Serie an.
Bitte.
Man gleich sehen ist.
Das war
fast wie ein Wort. Mal sehen.
Interessant. Und es hat sich auch schon wahrscheinlich jetzt durch unsere Verbindung sehr metallisch angehört und es hört sich tatsächlich auch im sauberen Zustand an, wie schon komprimiert. Okay, ne? Okay, nächste.
Ja.
Yan Li Shan Mu Hong.
Das ist eine kaputte DVD.
Okay, ich habe es aber auch ein bisschen extra interessant gemacht. Pass auf, wir hatten letztes Mal dieses Phänomen, dass ich gedacht habe, spielst du mir ein Rätsel vor, ne?
Mhm.
Und das lasse ich mal so im Raum hängen und spiele das nächste Geräusch ab. Also noch mehr Abfall. Warte, ich mache mal gleich das nächste.
Spiel auf Amazon, Deutschland.
Amazon Deutschland, Aber ist das eine Sprachsynthese oder sind das richtige Stimmen, die irgendwie kaputt gegangen sind?
Nein. Achtung, nächste.
4, 4, 9, 0, 3, 5, 9.
Zahlen.
Und dazu schwummerige Geräusche und Modemgeräusche und so weiter.
8, 9, 3, 4, 6, 2, 3.
Noch mehr Zahlen.
Eine vernünftige Sache.
Eine vernünftige Sache. Okay, da sind auf jeden Fall auch echte Stimmen dabei. Jetzt bin ich mir sicher. Das hat keine KI mir gesagt. Okay, die Effekte sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Sind die zufällig entstanden?
Nee, die sind sehr, sehr bewusst oder entstanden. Und die Effekte haben auch eine sehr, sehr bewusste Funktion. Pass auf, wir machen das mal so. Ich spiele jetzt noch eins ab.
Mhm. Des Objekts durchgeführt.
Hast du gehört, was die Stimme gesagt hat? Wiederhol das mal.
Des Objekts durchgeführt.
Des Objekts durchgeführt.
Korrekt. Warte, wir machen das nochmal. Warte, ich muss ein gutes aussuchen. Das nicht, das vielleicht.
4, 4, 9, 0, 3.
Ist es vielleicht.
Sag mal die Zahlen, die du gehört hast.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 4, 4, 8, 9.
Ja, korrekt.
Ich habe eine Idee, was es sein könnte. Ist es ein Audio Capture für Leute, die die visuellen nicht lösen können?
Bravo! Du hast eine überlegene Roboterintelligenz bewiesen.
Sehr gut. Komisch, dass ich die noch nicht gehört habe, weil ich bin ja, wir haben ja vorher schon kurz darüber geredet, ne? Und ich bin manchmal auch sehr schlecht darin,
diese Motorräder zu identifizieren.
Sehen kann, die, ja, oder auch diese verzerrten, komischen Zahlen zu lesen.
Genau.
Aber das ist eine interessante Entsprechung von den visuell verzerrten Zahlen.
Richtig. Also zur Auflösung, das sind Captchas, das sind so kleine Dinge im Internet, wo man beweisen muss, dass man kein Roboter ist, sondern ein Mensch, also keine automatische Anfrage. Und wir kennen die meistens von Google, ne, wo man identifizieren muss, hier ist eine Ampel und hier ist ein Auto und sowas. Und es gibt aber den Accessibility-Modus, also den barriereärmeren Modus, wo man sich alternativ auch etwas anhören kann und dann meistens runtertippen muss, was da gehört wird. Und ich bin letztens zum ersten Mal drüber gestolpert, als ich eben so aus Interesse, außerdem konnte ich das Bild nicht lesen und so, ne? Und dann bin ich eben auf mal auf die Suche gegangen und habe drei unterschiedliche Anbieter und Bibliotheken dafür gefunden. Also wir haben hier jetzt eine Mischung gehabt aus Captcha.com, das ist Bot Detect, nennt sich dieses Netzwerk. Das waren diese hier.
Das muss ich auch erkennen und eintippen, weil ich
das
verstanden.
Genau, ja. Und diese Störgeräusche, also diese Special Effects, ne? Eigentlich sind es wirklich Special Effects. Dieser hieß übrigens Magic. Sind dafür da, dass eben automatische Spracherkennungssysteme das nicht lesen können, nicht hören, nicht verstehen können. Ne?
Und weißt du, ob die auch wie bei den visuellen Sachen auch so einen Nebennutzen haben, wie dass wir damit irgendwelche AIs trainieren, damit die besser auch die Ampeln erkennen können?
Ich bin mir fast sicher, dass das bei Google der Fall ist. Das waren diese komischen, scheinbar zufälligen Audioschnipsel, die aus sonst wo, aus sehr unterschiedlichen Quellen zu kommen scheinen.
Ja.
Wieder einmal verrechnet.
Und ich glaube, damit helfen wir sozusagen, ein Google neurales Netzwerk zu trainieren, das dann uns besser belauschen kann in seinen, nicht Alexas, wie heißen die bei Google? Echos, ne? Weil die
oder dass man halt beim Callcenter, vielleicht verstehen die dann mich mal, die
richtig,
Roboter,
genau.
Mit wem ich sprechen möchte.
Ja, weil bei diesen Ampeln, da helfen ja auch nur einfach, Googles selbstfahrende Autos zu trainieren, ne?
Sehr gruselig, wenn ich mir vorstelle,
genau.
die können die dann so gut erkennen wie ich. Dann ist das nicht bin ich nicht sehr optimistisch.
Ja. Und dann das eine Beispiel, was ich hier noch hatte, war das einzige Open Source Beispiel, was ich auf die Schnelle gefunden hatte. Mhm. Eine Python-Bibliothek, die dieses Geräusch als Beispiel hatte, als einzelnes Beispiel auf ihrer Webseite.
Ja. Sehr barrierefrei auf jeden Fall. Jeder kann auch die Seite dann nutzen.
Fantastisch. fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 12. Thema. Dystopische Simulationsspiele.
Du hast, glaube ich, viel Sims gespielt, ne? Das irgendwann erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten, was darauf basiert, dass man Figuren steuert. Wie ein, Vergleich fällt immer mit Puppenhaus. Mhm. Ne? Und da könnte man auch sagen, das ist eine Art Blackbox. Aber ich glaube, da ist der Reiz ein anderer, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube, weil ich, also zumindest wie ich es gespielt habe, und ich würde mir vorstellen, die meisten, die das spielen, die sind nicht unbedingt daran interessiert, irgendwas zu optimieren, weil das irgendwie dann nicht das ist, was Spaß macht, glaube ich. Also es ist in einem gewissen Sinne schon auch das Austesten von Grenzen. Also ich glaube, jeder von uns hat auch mal geguckt, woran sterben Sims eigentlich und wie schlecht kann es ihnen eigentlich gehen. Ja. Solche Dinge. Aber ich glaube, im Endeffekt würde ich vermuten, spielen es die meisten so, dass man halt diese Parameter so im Rahmen hält, dass es denen einigermaßen gut geht, und dann verwirklicht man halt so seine, ja, wie im Puppenhaus, ne, seine, einfach seine Fantasien. Ja. Man probiert irgendwelche Lebensstile aus, die diese Leutchen da haben könnten und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass man, also die, wenn man sagt, da ist das entscheidende Maß so die Glücklichkeit der Sims oder so, das wächst ja nicht immer weiter, ne? Oder man könnte nicht unbedingt sagen, die sind jetzt immer erfolgreicher, weil diese Jobs sind halt relativ uninteressant, die haben.
Ja.
Die nehmen sogar was vom Spielspaß weg, würde ich sagen, weil die dann den halben Tag verschwinden. Man kann die nicht steuern während dieser Zeit. Ne? Also eigentlich, was am meisten Spaß macht, irritierenderweise ist wahrscheinlich sich so, ja, ist eigentlich interessant, ne? Also es ist, ich glaube, so was mir Spaß macht in dem Spiel, ist so einen gewissen Wohlstand zu erreichen, egal ob jetzt mit einem Cheat oder weil man so einen mittelmäßigen Job irgendwie da macht, und dann, ne, in diesem Zustand, wo man ein bisschen Spielraum hat, dann einfach so freies Spiel zu machen und ne, dass die Leute dann Beziehungen haben und irgendwelche Hobbys und so weiter.
Ja. Sehr interessant. Es passt auch, was Will Wright, also der Programmierer von beiden Spielen, dazu gesagt hat. Und zwar beides. Er hat festgestellt, dass die wenigsten SpielerInnen tatsächlich ohne zu schummeln spielen und dass die wenigsten die Jobs tatsächlich ausführen. Sondern, also irgendwann neigen die meisten dazu tatsächlich, halt sich einfach Geld zu generieren, ne, wie das halt mit Cheats möglich ist, und dann einfach nur den Hobbys oder den Beziehungen nachzugehen. Ne.
Das ist eine interessante Entscheidung. Also ich finde, in den Sims stecken viele interessante Entscheidungen, zum Beispiel solche Sachen wie, dass es zum Beispiel völlig unterschiedslos ist, ob jetzt ein Mann eine Beziehung zu einem Mann oder zu einer Frau hat.
Ja.
Das ist eine interessante Entscheidung ist, und auch diese Entscheidung, wie die Jobs einfach simuliert werden, ne, dass die Sims wirklich verschwinden. Und man einfach null Spielspaß während dieser Zeit hat. Man sieht einfach nur dann zu. Man sieht ja nur das leere Haus. Ich spreche jetzt nur von Sims 1 ohne Erweiterung.
Ja,
ich glaube, da gab es dann schon ein bisschen mehr. Aber man sieht dieses leere Haus. Man sieht, oh Gott, das Geschirr fängt an zu schimmeln. Die Pflanzen verwelken. Die Kinder sind unbeaufsichtigt. Und man muss einfach nur das aushalten, bis die Person wieder verfügbar ist, wieder einen freien Willen hat. Und dann zu Hause wieder endlich ihr Leben weiterführen kann, nachdem sie von ihrem Job nach Hause kommt.
Ja.
Das ist eine spannende Art, das zu simulieren. Ja.
Stars surround.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 13. Thema. Die Sinne 6 bis 20.
Also, Foon fängt an damit, so Jokes zu machen, dass der sechste Sinn, das ist nur das Prequel zu dem siebten Sinn und dann kann ja
ich find's jetzt schon gut.
Shyamalan noch Episode 1 bis 5 machen mit den Klassiker-Sinnen. Ne?
Ja,
also ich rieche Bruce Willis und so. Also ich versuche dann eine Anleitung zu geben, was du und unsere ZuhörerInnen machen können. Und dann schauen wir mal, ob wir darauf kommen, was das jetzt für ein Sinn sein könnte. Es wird unterschiedlich gut und schlecht funktionieren. Das ist ein Experiment okay. Hier. Ne? Also.
Oh, hoffentlich muss ich nicht dieses Polarisationsbüschel finden.
Das Heidegger-Büschel, ne? Irgendwie so hieß es. Also da verweise ich auf unseren Podcast zu den unmöglichen Farben, wo wir das relativ genau beschrieben haben, wie eine Biene polarisiertes Licht wahrnehmen kann.
Und wie wir das auch können.
Und wie wir das auch können, genau, wenn wir uns sehr viel Mühe geben. Angeblich, ja. Okay, also Sinne 1 bis 5 lassen wir mal aus. Und wir gehen gleich zu Sinn 6. Also und die Reihenfolge ist natürlich jetzt auch recht willkürlich. Ich orientiere mich einfach an diesem Thread. Also es ist so vage von, ja, okay, das ist ein Sinn, bis zu, das wird jetzt ziemlich obskur.
Okay. Ich bin gespannt.
Schauen wir mal. Also Sinn Nummer 6. Mach die Augen zu und streck deine Hand vor dich aus und beweg die auf dein Gesicht zu, aber bremse kurz vor dem Mikrofon am besten oder vor der Nase, wenn es geht. Genau, ne? Und siehst du hast dir nicht ins Gesicht gehauen.
Hätte mal passieren können. Ja.
So,
wie das der ist Eigenkörpersinn oder so?
Der Eigenkörpersinn, genau. Und wir wollen hier natürlich auch nicht ableistisch sein, das kann man natürlich auch anders erfahren. Das ist einfach der Sinn, der dir sagt, wo bestimmte Körperteile sich im Raum befinden. Das ist eine Kombination aus ganz vielen Untersinnen. Also der Sinn selbst heißt so auf Lateinisch Propriozeption.
Eigenwahrnehmung.
Danke. Großes goldgepressenes Latinum. und es setzt sich zusammen aus, so wie angespannt sind meine Muskeln, einem Gefühl dafür, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit funktioniert und auch so was Stupides wie lang sind meine Arme.
Ja.
Ne? Und
Ich will jetzt schon ganz viel dazu fragen, aber es kommen ja noch 20 Sinne.
Okay, Nummer 10. Wir stehen auf. Ich stehe auch auf vom Mikrofon weg. Und überleg jetzt mal, wenn du neben dir ein Mannequin hättest, eine Puppe, die ungefähr so groß ist und schwer wie du, und versuch die mal auf diesen zwei Beinen zu balancieren, ohne dass sie umfällt.
Soll ich es in Acten?
Nein, das war mehr so von der Kopfkino-Idee. Also es geht natürlich um den Gleichgewichtssinn. Dass wir stehen können, ist schon ein ziemliches Wunder. Ne? Und da ist etwas beteiligt. Also auch Tastsinn.
Eine Schnecke.
Mehrere Schnecken sogar in unserem Ohr, die in den drei Dimensionen sogar, ne? Man kann ablesen, wie viele Dimensionen unser Raum hat, indem man die Schnecken im Ohr zählt. Nämlich drei.
Was?
Ja, also
wir würden mehr Schnecken haben, wenn wir im vierdimensionalen Raum leben würden.
Genau, richtig. Ja, weil du diese drei Richtungen brauchst, ne, um deine Richtung im Raum exakt triangulieren zu können. Daher kommt auch das Tri. Nee, das stimmt nicht, aber. So, Sinn Nummer 13 irgendwo. Ich mach mal Geräusche dazu.
Ist das der ASMR-Sinn? Ah!
Nein, ich wollte den Blasendruck stimulieren. Ich habe noch zwei ziemlich gute, glaube ich, zwei Kracher, die ich mir zum Ende hier aufgehoben habe. und zwar so, das war jetzt Dead Air, eine Sünde im Radio. Und hast du ein Gefühl dafür, wie lange die war?
Ja, 5 Sekunden.
Ja, so, ne? Genau. Und es gibt so bestimmte Grenzen, wie lange man das im Radio machen darf oder nicht machen darf. Mm, und ich finde,
das ist das Peinlichkeitsgefühl. Peinlichkeitssinn.
Exakt, natürlich. Ich finde, im Radio wird das ganz besonders geschärft, weil es auch so herausfällt. Ne? Wir sind dafür daran gewohnt, zumindest im normalen Radio, hier bei Radio Blau vielleicht nicht unbedingt, dass das wirklich durchgehend ein bestimmter Tonlevel ist. Ne? Und die Beiträge haben auch einen bestimmten Rhythmus und so weiter. Und es gibt nie Dead Air. Also es gibt nur ganz selten Schweigen. Und wenn das doch mal passiert, dann ist das richtig bleiern. Und dann erinnert uns das an so, also dann kann man richtig den Verlauf von Zeit spüren, wo wir dann bei dem Sinn sind für Zeit spüren. Davon gibt es natürlich dann auch gleich mehrere. Ne? Also wir haben eine Uhr, die geht so ungefähr 24 Stunden lang. Die ist auch eher mittelbar, ne? Also wir merken einfach, wann wir müde werden.
Und die ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem so gleichgestellt. Das sind, glaube ich, dann nochmal so die spannenden Fragen, ne? Also wie unterscheiden sich auch unsere Sinne und wie ändert sich dadurch auch unser Erleben der Welt, ne? Also manche von uns haben ja dann noch wahrscheinlich so eher diesen monatliche Zeitspanne, ne? Genau. Wo man einen gewissen Zyklus durchläuft, von dem man ja auch mehr oder weniger mitkriegen kann, ne? Je nachdem,
Werwölfe meinst du natürlich.
Die meine ich. Und je nachdem, wie man sich auch darauf konzentriert oder wenn man mehr darüber weiß, ne, worauf man da, was sich da eigentlich ändert und wie man das wahrnehmen kann und sowas. Und vorhin habe ich auch noch gedacht bei den, du hast schon gesagt, ne, natürlich auch bei den Körpersachen kommt es darauf an, was man für einen Körper hat und bei dem in sich spüren, ne, da haben natürlich auch Leute, die mal vielleicht einen Art Fötus in sich hatten, noch andere Erfahrungen.
Wow, ja, auf jeden Fall.
Was das angeht und sowas. Und das sind wahrscheinlich so Dinge, ne, das geht dann schon fast in Richtung, was würde man vielleicht noch, worüber würde man vielleicht noch mehr wissen können, wenn die Wissenschaft sich nicht immer nur auf eine bestimmte Art von Mensch konzentrieren würde, wenn das zu erforschen gilt. Also ganz spannende Fragen, was auch die Sinne angeht.
Ja, völlig richtig, genau. Also einerseits das und andererseits eben auch sowas wie Ableismus und Barrierefreiheit, ne? Und die mit Sinnen zu tun hat, wenn es um genau solche, um Medien geht, ne? Also wie nehme ich etwas wahr, wenn ganz einfach zum Beispiel auch ich nicht alle Farben gleich gut wahrnehmen kann und so etwas.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 14. Ein Gedankenrätsel.
Ich habe quasi aus Versehen ein Rätsel vorbereitet, ein Gedankenrätsel.
Ich habe gedacht.
Stell dir vor, du erwachst in einem Raum. Keine Fenster und so.
Oh, Schwitz.
Ja. Aber es ist kühl. Und da sind noch ein paar Bälle. Ziemlich, also so runde Bälle auf dem Boden, ne?
Zum Spielen.
Zum Spielen, genau.
Bin ich ein Hamster? Bin ich als Hamster erwacht?
Ja, aber es spielt jetzt keine Rolle für das Rätsel.
In Ordnung.
Und diese Bälle liegen alle in der Mitte des Raumes. Und wenn du versuchst, die irgendwo anders hinzulegen, dann rollen die immer wieder in die Mitte des Raumes.
Weil da eine Kuhle ist. Ha, ich hab's gelöst.
Du hast ein Lineal und du stellst fest, nee, der Boden ist keine Kuhle.
Oh.
Was ist
passiert? Die Bälle sind magnetisch und in der Mitte ist ein Stück Metall eingebaut.
Das sind alles fantastische Lösungen, die ich mir so nicht hätte einfallen lassen können. Deshalb muss ich mir jetzt sozusagen einfallen lassen, dass da noch ein Kompass ist. Du kannst feststellen, nee, die sind nicht magnetisch.
Okay.
Es ist auch kein Elektromagnet. Es ist auch keine statische Elektrizität, weil du mit deinem Hamsterfell an die Plastikkugel entlang gescheuert bist.
Okay. Aber ich kann sie so nehmen und woanders und spüre ich dabei, wie sie schon gezogen werden Richtung Mitte?
Ja, aber es ist ganz sanft. Richtig, wenn du sie loslässt und sie sollen stehen bleiben, dann rollen sie so langsam, beschleunigen sich in Richtung der Mitte des Raumes.
Es ist Gravitation, da ist eine Singularität versteckt.
Also wärmer, ja, aber zu kompliziert.
Oh, also Gravitation war richtig? Nein.
Gravitation ist ein gutes Stichwort, ja.
Okay.
Das mit den Fenstern und dass man nicht rausgucken kann, war schon ein kleiner Hinweis. Und ich gebe dir gleich noch einen Hinweis, weil wie ich drauf gekommen bin, als ich bei uns im Bad war, habe ich unsere Tür angeguckt und dachte mir, oh wow, was ist denn jetzt genau hier krumm? Ist der Boden krumm? Ist die Tür krumm? Oder ist das Bild, was ich aufgehängt habe, krumm? Weil ich erinnerte mich, dass ich ein Bild drüber aufgehängt habe, versucht habe, mich am Türrahmen auszurichten, festgestellt habe, das sind so mehrere Grad Abweichung. Und dann habe ich irgendwo aufgegeben, weil im Endeffekt ist es dann egal, was krumm hängt, wenn alles krumm ist.
Okay, also alles ist krumm, ist ein Tipp, nehme ich an.
Alles ist krumm, ist ein Tipp, ja.
Also es ist so krumm, dass es sich in sich schon wieder ausgleicht, okay, irgendwie so.
Genau, aber dein Lineal sagt ja, dass der Boden zumindest sehr plan ist. Und da sind auch keine, der ist ja glatt, wie ein Billardtisch oder sowas. Noch glatt, Glas.
Sehr glatt.
Ich gebe dir gleich noch einen Tipp. Ich habe als nächstes nämlich recherchiert, Stichwort griechische Tempel.
Da ist es kühl.
Ziemlich monothematisch heute, ja.
Griechische Tempel.
Ja. Und zwar, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es so ein bisschen eine Urban
Legend.
Muss ich
über mögliche geometrische Formen nachdenken, die es gibt, in welcher davon ich mich befinden kann? Befinde ich mich in einem Würfel?
Ja. Einem ganz normalen euklidischen Würfel.
Aber ich muss überlegen, wie er irgendwie im Raum.
Ja,
sind denn
ja.
meine Bälle gezinkt?
Oh, das wäre so ein gemeines schief? Rätsel. So. Ah, nee, stimmt gar nicht, ich habe geschummelt. Nee, die sind nicht gezinkt. Sie können aber aus Zink bestehen.
Okay. Aber die Umgebung spielt eine Rolle, nehme ich mal an. Bin ich denn auf der Erde?
Nein.
Bin ich im Weltall?
Nee. So ziemlich alles ist im Weltall irgendwann. Ja,
das ist richtig. Ja. Bin ich in der Nähe von einem anderen Körper?
Ja. Überleg mal, so die Erde und ist ja ziemlich groß und so.
Ja. Aber okay, das heißt, ich stehe wie der kleine Prinz auf einem winzig kleinen Planeten. Aber das meinte ich eigentlich mit, da ist eine kleine Singularität versteckt.
Ich weiß.
Muss es nicht sein natürlich, aber eine kleine Masse.
Korrekt,
das hätte ich sagen sollen.
Ja.
Eine kleine runde Masse ist unter mir.
Ja, wenn es eine Singularität wäre, dann würdest du da, ich habe es nicht so richtig verstanden, entweder sehr kurz oder sehr lang stehen, auf jeden Fall spaghettifiziert.
Ja.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 15. Wir spielen 20 Questions.
Wir spielen 20 Questions, also 20 Fragen. Oh. Das heißt, wir denken uns etwas oder jemanden aus dem Science-Fiction-Bereich, würde ich jetzt mal vorschlagen. Mist. Hast du dir was ganz anderes ausgedacht? vielleicht könnte man das auch Wer bin ich nennen, ne? Oder was bin ich?
Stimmt.
Und wir
richtig.
Stellen einander dann Fragen, die wir nur mit Ja, Nein beantworten dürfen. Oder vielleicht noch mit kommt drauf an oder weiß nicht. Hm. Das würde ich auch noch erlauben.
Das macht mehr Spaß.
Genau, und wir können es entweder so machen, dass wir eine Runde komplett durchspielen. Ich glaube, man kann das auch so spielen, dass man sozusagen immer weiterfragen darf, bis man eine negative Antwort kriegt.
Oh,
und dann
stimmt.
wechseln wir. Aber es könnte auch so ein bisschen verwirrend sein. Wollen wir einfach jeder kriegt 20 Fragen und wir gucken, ob wir es dann erraten können.
Alles klar, ich werde mitzählen.
Ja.
Oder wir sagen einfach dann 1 oder 2 und
ja,
dann
das finde ich gut.
Vorne.
Mal willst sehen. Du erst mein
Ja, bitte, erraten? Bitte, ich werde raten. Hast du etwas?
Ja.
Also 1. Ist es ein physisches Ding?
Ja.
2. Ist es ein Mineral?
Nein.
3. Ist es organisch?
Ja.
4. Ist es ein Lebewesen?
Ja.
5. Ist es ein Tier?
Nein.
6. Ist es ein... Oh, scheiße.
Oder 5? Vielleicht hätten wir doch mitschreiben sollen.
6. Ist es ein... Es ist kein Tier. Ist es ein... Was sind keine Tiere? Oh Gott. Ist es ein Mensch?
Nein.
7. Ist es ein... Ist es eine künstliche Intelligenz?
Nein.
8. Ist es... Witzig?
Ja.
9. Ist es... Also, fiktional ist es wahrscheinlich. 9. Ist es... ist es böse?
Nein.
10. Ist es ein Computer?
Nein.
Oh, da hatte ich schon 11. Es ist ein, oh Gott, ich bin total verloren in meinen Fragen. 11?
Ja, du hattest schon, dass es organisch ist. Das ist
oh, Mist.
Nur kein Mensch.
11. Ist es eine Matratze?
Nein.
12. Ist es aus einem Buch?
Nein.
13. Ist es aus einem Film?
Ja.
14. Ist es nach 1980?
Ja.
15? Ist es aus einem Actionfilm?
Nö.
16, ist es ein Alien?
Ja.
Jetzt wird's knapp. 17. Hat es mal eine komische Farbe angenommen?
Ja.
Aha. Oh nein. 18. Hat es eine komische, kränkliche Farbe neben einem Fluss angenommen?
Ja.
19 ist sein Vorname I.
Richtig.
20! Es ist I. Die.
Boah, nicht schlecht.
Diese extra, das war knapp.
Okay, du hast was?
Ich hab was.
12.
Brauchst du eine Recap? Weil ich habe überlegt, was wäre eine Strategie oder eine mentale Strategie, um in diesem Spiel besser zu werden.
Ja, lass uns vielleicht einen Recap machen.
Ich habe festgestellt, dass du brauchst ja, im Prinzip muss man so ein großes, diffuses Venn-Diagramm in deinem Kopf aufbauen, ne? Was eigentlich immer aus diesen Kreisen von Ja und Nein besteht. Aber die Nein-Kreise sind quasi riesengroß drumherum.
Ja,
weißt du,
ich glaube, so modelliert man halt Sprache generell. Also jedes Gespräch kannst du mit Hilfe von Ja-Nein fragen und die dann so den Möglichkeitsraum verkleinern. Ne? Und am Ende willst du austauschen, was wie deiner Meinung nach die Welt ist.
Das heißt, wir führen eigentlich nur so ein extrem umständlich binarisiertes Gespräch.
Ja, deswegen macht es so viel Spaß.
Ja.
Okay, Recap.
Ich sage 1100101, das heißt, ich liebe dich, ich möchte bei dir sein.
Das ist der Code. Okay. Ich recappe.
Es ist kein Mensch, es ist kleiner als du, es ist vor 1960, es ist aus Film
80,
und Fernsehen.
Hast du gesagt.
Mist.
Also aus 60, aus Film und Fernsehen, so ziemlich alt.
Es ist um 60.
Okay.
In den 60ern.
Okay, okay. Ist es aus einer amerikanischen Produktion? Ja. 13. Ist es aus Star Trek?
Nein.
14.
Aber 60er? Mhm.
15.
Es gibt auch noch Variante, da könnte man sagen, es ist entweder oder. Ne? Also da würde ich dir zum Beispiel sagen, nee, okay, ich meine gar nichts.
Das hat mir schon weitergehört. Gut. 15. Hat das Haare?
Nein. apropos hier, nicht verbale Kommunikation, mein Gesicht.
16. Ist es lebendig?
Nein.
17.
Ganz entschieden, nein.
Ist es ein Gegenstand?
Ja.
18. Ist es aus Metall?
Nein.
19. Sehr
ja,
knapp.
Ja, 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 ja.
Nicht aus ich glaube, das ist.
Es ist tot. Es ist aus den 60ern. Mhm. Es ist kleiner als du. Es ist entschieden nicht haarig. Aber Haare waren in der Nähe. Es wurde nicht computeranimiert, weil es ist ja 60 und es war es ein Kino und es ist wahrscheinlich ähnlich berühmt wie E.T., aber vielleicht nicht ganz so populär. Obwohl.
Eieiei. 19.
Ja, ich kann mal gucken, ob ich einen Audio-Hinweis finde dazu.
Bitte, sonst wird's knapp.
Genau, okay, also ich baue hier gerade eine Geräuschkulisse dazu.
Wählst du jetzt so Komponenten aus freien Sounds aus?
Nee, eine ganz bestimmte Komposition hier. Oh! Das war sehr laut, das war der Applaus hier am Anfang dieser Komposition. Mal sehen, vielleicht ist hier so.
Oh, ich weiß es. Ich weiß es, glaube ich, jetzt schon. Ist es...
Warte, dann ich mach mal hier leise und dann mache ich dramatisch wieder lauter.
Ja. Ist es... Jo. Ist es monolithisch? Gut, oder?
Ziemlich gute Frage.
Aber nein...
Leider ist es. Also,
okay.
Auf eine Weise ja, aber okay. Nein.
20 ist es eine Art Werkzeug.
Ja.
Ist es das, was die Affen in 2001 hochwerfen? Das verwandelt sich visuell in eine Raumstation.
Exakt.
Yes. Also danke für den Audiotipp.
Ja. Aber du hast es sogar noch vor dem. Achso, okay, weil ich gesagt habe, ich habe einen Audiotipp, der atmosphärisch ist.
Ja, irgendwie.
Weil
da
Applaus hat dir gereicht.
Da hat es bei mir geklingelt.
Genau, hier.
Ich glaube, es war, weil du es Komposition genannt hast und dann habe ich gedacht, klassische Musik und aus den 60ern.
Genau,
irgendwie.
Wir kennen das nur aus.
Wir kennen keine andere klassische Musik.
Vielleicht noch hier auch nochmal, Beethoven aus Dings. Aus
Clockwork Orange kennen wir
gleicher Regisseur.
Das war's dann.
Ja, ich glaube, war Kubrick der einzige Regisseur, der klassische Musik
genannt
hat. Genau. Also hier in dem Fall.
Gibt es noch andere Philosophen, die mit einem S
Talking.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 16. Thema. Unmögliche Zahlen Teil 1.
Unmögliche Zahlen.
Unmögliche
große
Zahlen.
Zahlen, Science-Fiction-Zahlen. Und du hattest wieder ein kleines Seherlebnis.
Stimmt. Wie gut, dass ich Radio mache.
Unmögliche Zahlen.
Ja, ich habe meine Bildschirme angeguckt, wie ich das jeden Tag viel zu lange mache. Deshalb sind meine Augen vermutlich auch jetzt nicht die besten. Und mir sind wieder mal die Dead Pixels aufgefallen. Ich habe mir einen Monitor vor einer Weile gebraucht gekauft und na, dann merkst du so, ups, einer von diesen Pixeln funktioniert nicht. Das ist meistens überhaupt nicht schlimm. Nur manchmal fällt es dir einfach auf, wenn...
Sind die dann schwarz oder
die
was?
Sind schwarz, genau, ja. Es gibt es manchmal auch bei Digitalkameras, heißen die dann zum Beispiel Hotpixel, die sind dann immer rot und so weiter. Dann musst du dann retuschieren bei der Nachbearbeitung zum Beispiel. Ne? Und das fällt dir nur auf, wenn du da mit dem Cursor gerade in der Nähe bist oder was ganz, ganz Feines in der Grafik machst, ne? wo du dann das rausretuschieren willst und merkst, ups, das ist...
Oder versuchst mit dem Finger so wegzumachen.
Richtig, vor allem wenn eine Fliege rumgelaufen ist, ne? Die landen wirklich gerne auf den warmen Bereichen des Monitors und hinterlassen dann so kleine Kackhaufen. Jedenfalls ist mir dann aufgefallen, okay, das ist ein Dead Pixel und ist eigentlich verblüffend, weil alle drumherum funktionieren ziemlich gut und da sind so viele. Ne? Und es ist mir aufgefallen, da sind so viele, aber ich weiß exakt, wie viele es sind. Es sind nämlich exakt oder fast exakt 2 Megapixel, sind 1920 mal 1080, ne? Das sind so grob 2 Millionen. Und ich habe exakt auch einen zum Vergleich, wie groß der ist, und ich sehe, dass der halt von seinen Geschwistern umgeben ist, die alle gleich sind sozusagen, und es sind 2 Millionen. Und ich kann die auf einmal sehen und es hat mich dann getroffen, dass ich, ups, also so dieser kurze Moment, wo tatsächlich so von ein bisschen Thalassophobie, oh, ich sehe ja so viele Pixel auf einmal.
Würde man denn, wie würde, nee, das ist ja Quatsch.
Entschuldigung. Bitte erzähl.
Ich wollte eine dumme Frage stellen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie könnte man das noch besser sichtbar machen, aber wenn man wahrscheinlich jeden zweiten Pixel schwarz und den anderen weiß macht, dann sieht es grau aus, oder?
So genau, insgesamt. Also das ist keine so ganz dumme Frage, weil dann wir bewegen uns schon halt auch an einer Schwelle zur Analogheit, wo das Einzelne, also das Diskrete, ne, der eine Pixel keine Rolle mehr spielt. Wo natürlich, es geht darum, halt ein Foto zu sehen oder Text, und dann spielt der eine Pixel keine Rolle mehr. Also deshalb sehe ich den meistens auch nicht. Ne? Nur eben manchmal, und es ist so interessant, genau diese Schwelle zu haben, wo das dann verschwimmt in die Bedeutungslosigkeit, wo es zum Beispiel dann nur noch darum geht, sind das jetzt 2 oder 10 Millionen Pixel, wie scharf sieht mein Bild aus und nicht... Oh, wie viele kleinen Punkten ist das zusammengesetzt und so,
ja,
ne?
Ja, stimmt. Wir hatten ja letztes Mal bei den, bei was war denn das, als es um Farben ging.
Ja. 16 Millionen
Farben. Erwähnt, genau, dass das auch was ist, so eine Zahl, die man weiß, ne? Und man kann es irgendwie zuordnen, wenn man sieht, okay, das sieht jetzt so ein bisschen zu grob aus. Da sind wahrscheinlich nur so und so viele Farben.
Stimmt.
Also so ähnlich, man könnte es nicht zählen, aber man hat so diese Kategorien irgendwie im Kopf.
Ja, du kaufst einen
Full
Monitor
HD und was weiß ich.
Und dann zählst du und so, das sind irgendwie 100.000 Farben zu wenig.
Da fehlt doch einer.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 17. Thema. Unmögliche Zahlen Teil 2.
Also wir können sagen, dass unsere Computer nur einfach viel kompliziertere Turing-Maschinen sind. Aber alles, was unsere Computer an Problemen und Rätseln ausrechnen können, das können Turing-Maschinen auch. Mhm. Das ist so eine fundamentale Eigenschaft des
Universums.
Dann gegeben wirklich auf Glatteis. Und also wir können damit zum Beispiel sowas machen, wir können zwei Zahlen multiplizieren, ne? Wir können die Folge 0, 1, 2, 3, 4, 5 aufschreiben. Wir können aber auch sagen, so mal mir ein Bild von einem Apfel oder sowas. Ne? Man muss es einfach nur, man braucht dafür bestimmte Zustände und ein Band. Aber im Prinzip kriegt man damit alles hin, was mit Computern machbar ist.
Dann kannst du so ein typisches Beispiel sagen für was, was man nicht berechnen könnte? Also ist das einfach auch sowas wie also schreib mir bitte alle Ziffern von Pi auf oder so, die einfach nicht enden, oder ist das, geht das theoretisch?
Das geht theoretisch.
Es dauert nur unendlich lange, aber das wäre noch nicht was
genau, was nicht berechenbar ist. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Okay. Und der fleißige Biber ist jetzt ein Rätsel für eine Turing-Maschine. Und zwar die Vorgabe des Rätsels, also die Aufgabenstellung ist, programmiere eine Turing-Maschine mit N Zuständen, also mit einer bestimmten Anzahl von Zuständen. Zum Beispiel der fünfte fleißige Biber ist, programmiere eine Turing-Maschine mit fünf Zuständen, mit dem Ziel, dass die möglichst viele Einsen auf dieses Band schreibt und die aber anhält.
Ah.
Also das heißt, die darf nicht unendlich laufen, sondern die muss irgendwann sagen, und das ist noch ein spezieller Zustand, eine spezielle Farbe. Es gibt sozusagen die Haltefarbe.
Ja.
Also wenn du eine 1 liest und im roten Zustand bist, dann hältst du an.
Also ich könnte zum Beispiel jetzt eine Turing-Maschine programmieren und dir sagen, schreib 1.000.000 mal eine 1.
Genau.
Das geht. Und ich muss jetzt irgendwie eine möglichst große Zahl eingeben, wahrscheinlich.
Genau. Aber du kannst nicht sagen, gehe wieder an den Anfang und mache das 1.000.000 Mal und dann wieder und dann wieder. Ne? Sondern du kannst nur sagen, also ohne Wiederholung, ohne Endlosschleifen.
Ja, weil sonst würde sie es für immer machen.
Genau.
Ja.
Und es klingt ziemlich simpel, ne? Aber es verstecken sich da ziemlich viele komplizierte Fragen dahinter. Es hat angefangen in den 60ern, diese Aufgabenstellung, und tatsächlich mit Bleistift und Papier, ne? Und dann,
also es gibt gar keine Biber, es ist einfach nur, weil es so Fleißaufgaben sind.
Es gibt keine Biber.
Ach, ich dachte, das ist so ein Gedankenexperiment. Wie, stell dir vor, ein fleißiger Biber fällt 5 Bäume am Tag. Was ist, wenn wir dann 1.000 fleißige Biber haben? Leider nicht.
Vielleicht hätte ich da, wenn das so wäre, hätte ich vielleicht zu Ende studiert.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 17. Thema. Was das Machen mit uns macht.
Wir reden über Science Fiction und futuristische Dinge, die uns im Alltag begegnen. War das der Slogan unserer Sendung?
Ja, und was macht das damit?
Und was
macht das mit uns? Mist, vermasselt unseren neuen Slogan.
Weißt du, warum mir das so bekannt vorkommt? Weil eine geschätzte Kollaboratorin und langjährige Partnerin meinerseits, Lisa, hat ihre Masterarbeit, was das Machen mit uns macht, genannt. Die Idee, dass handwerkliche Arbeit, etwas, was wir mit unseren Fingerchen tun, tatsächlich auch uns verändert. Mhm. Hoffentlich zum Besseren. Ne? Mhm. Und wir hatten eine lange Diskussion darüber, ob das, was ich so von Tag zu Tag mache, also Programmieren, Computer und so weiter, auch handwerklich ist oder nicht. Ne? Also weil man kommt natürlich schnell an die Grenzen von so einer Definition, ja, es muss was mit den Händen sein. Ne? Ich bediene meine Tastatur ja auch virtuos und so.
Ja.
Und inwiefern hat das, was ich da programmiere, eine Beziehung zu jemand, der, ein Stück Holz hobelt und ganz aussägt und so weiter.
Spannende Frage.
Ich glaube, wir konnten das am Ende nicht so richtig klären, aber
aber es hat was mit euch gemacht.
Ganz genau. So kommt man eigentlich aus allem wieder raus.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 17. Thema: Autobiografische Architektur.
In meiner Beschäftigung mit experimenteller Fotografie sind 3D-Scans von Wohnungen, die Leute machen, um die Wohnung zu verkaufen. Das heißt, du kannst dich auf auf Immobilienseiten bewegen. Ne? Also statt, dass man da jetzt 5 bis 10 Fotos hat, je nachdem, wie gut die sind, dann mit Weitwinkel oder nicht fotografiert, ne? Sondern du hast dann ein Dollhouse, heißt das übrigens, interessanterweise. Und das ist dann ein 3D-Modell von dieser Wohnung und die kannst du dir reinzoomen, rauszoomen, du kannst es begehen und du kannst dich von Raum zu Raum begegnen. Ne? Und ich fand das so spannend. Vor allem auch die Fehler, die dann beim Scan passiert sind, ne? Sodass dann die das alles ein bisschen verschoben aussieht. Und ich wünschte mir, es gäbe dann noch einen Modus, dass ich das nicht nur mit der Maus so rumfahren kann, was ein bisschen, sondern rumlaufen kann, ganz genau.
Aber es ist wirklich spannend, dass du das sagst, dass das Gehen besonders gut funktioniert. Weil irgendwie so meine erste Intuition, warum das so cool ist und so Spaß macht, wäre irgendwie sowas wie, naja, so ein bisschen wie, wenn man was träumt oder so. Ne? Und dann bist du zwar in einer Umgebung, die du kennst und vielleicht Leute sind da, die du kennst, die du dir selber da gebaut hast. aber du kannst halt machen, was du willst. Und es gibt keine Konsequenzen. Du kannst dich ausprobieren und all das. Aber das ist ja eigentlich nicht die Richtung, die du beschreibst. Oder ich frage mich, ist es trotzdem das, was dahinter steckt? Nur sobald es Interaktion gibt, fühlt es sich halt nicht mehr irgendwie echt genug an, ne? Sodass man sich dann doch zu eingeschränkt fühlt und es dann nicht mehr dieses Traumhafte hat. Wenn, solange man sich nur aufs Gehen oder Fliegen oder so das Erkunden beschränkt, hat man noch dieses Gefühl. Richtig. Und man kann sich halt in seiner Fantasie dann vielleicht dazu denken, was man da so machen will.
Ja, ich glaube, wir sind hier auf etwas gestoßen. Ich glaube, sobald du dann in diesem Spiel, weil du die Waffe nicht abstellen kannst, die ist immer da, sobald du die einmal benutzt hast, merkst du, es ist nicht mehr das, was ich wollte. Es hat die Illusion zerstört. Die Interaktion, könnte sein, dass Träume da eine Schnittstelle sind, so dieses... Ja, vielleicht ist auch deshalb mein pazifistischer Modus, durch Grand Theft Auto zu fahren, ist für mich deshalb immersiver. Und ich kann besser, mir macht das mehr Spaß, weil sich das echter anfühlt, dieser mein Spaziergang, weil den kann ich halt auch wirklich so machen.
Genau,
ne?
Genau. Und man merkt nicht so stark den Unterschied.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 18. Thema: Kunst im öffentlichen Raum.
Und zwar gibt es bei uns so einen Platz um die Ecke, da bin ich öfters mal von der Arbeit aus, weil wir haben da so einen Bücherschrank aufgestellt, den wir mit so gebrauchten Büchern befüllen und die Leute können sich gerade das rausnehmen. Und zuletzt, vor einem Monat ungefähr, bin ich da wieder hingegangen und ich dachte, was ist das? Da steht plötzlich ein komischer Betonklotz direkt vor unserem Schrank, verdeckt ihn und macht ihn irgendwie schwerer zugänglich. Und ich habe mich ein bisschen geärgert erstmal, weil es war ziemlich schwer, so eine Genehmigung für den Schrank zu bekommen. Und er muss auch ordentlich weit weg von allem anderen stehen und so zurecht, damit Rollstuhlfahrer durchkommen und so weiter. Und die pflanzen da einfach so einen fetten Betonklotz hin. Was ist das? Und ich habe aber irgendwie nicht erkennen können, was das sein soll. Mein erster Gedanke war, okay, das ist ein Klo irgendwie, eine öffentliche Toilette.
Aus Beton?
Ja, es hatte nämlich so einen Eingang, also keine Tür, sondern so einen offenen Eingang, aber man kann nicht reingucken, weil es dann so um die Ecke ging. Und ich dachte, ja, okay, und da sind dann wahrscheinlich so, so die Toiletten, aber schon ein bisschen komisch. Und komisch war auch, dass es so ganz kleine vergitterte Fensterchen hatte. Und dahinter konnte man so Medikamentenpackungen sehen, Aspirin und andere Sachen aus so Fläschchen. Und
ist das
und außerdem
eine, so ein Raum, wo man sich kontrolliert Drogen spritzen kann?
Das war mein zweiter Gedanke, weil es hatte auch noch so ein, es hatte auch was von der Apotheke, also es hatte so ein komisches Kreuz dran, was so ein bisschen aussieht wie das, was Apotheken haben. Und ja. Ich konnte mich vage erinnern, dass irgendwann auch so ein Brief kam vom Bezirk, Achtung, wir starten jetzt dieses Projekt kontrollierte Drogeneinnahme und wir stellen dann irgendwo sowas auf. Aber dann kam es mir schon auch komisch vor, so mitten auf den Platz zu stellen. Und ich hab irgendwie gedacht, das ist dann vielleicht nicht so im Weg oder so, wenn man sowas aufstellt. Und ja, kannst du dir, also das ist es auch nicht. Kannst du dir vorstellen, was es sonst sein könnte?
Also ich verfolge das mal kurz nach. Ich habe angefangen im Kopf mit so einem Art Klotz, sagen wir ein Kubikmeter. Also das weiter beschrieben
war. Bisschen größer. Also, also wirklich in der Größe einer öffentlichen kleinen Toilette mit so einem Klo drin. Also
okay, okay.
Zweimal 3 Meter, keine Ahnung.
So. Mit einer verschachtelten Tür und dann hat es noch ein Kreuz wie eine Apotheke. Mhm. Kreuz. Mit einem Gebetsraum?
Ich dachte auch schon, ist das so die Stadtmission? Irgendwie sowas?
Anscheinend ist es auch dafür wesentlich einfacher, eine Genehmigung bekommen, weil sonst müsst ihr es ja auch von eurer Bücherkiste Abstand haben, ne?
Ja. Das hat mir dann den Hinweis darauf gegeben, dass es vielleicht nicht permanent installiert, sondern
so
nur für kurze Zeit da.
Also ich dachte, genau, am Anfang dachte ich, das ist ein von diesen Betonklötzen, an denen dann Pfosten festgemacht werden, also Kabel gespannt oder so diese Überland-Rohrleitungen oder sowas. Ich hätte mich in meiner Kunstkarriere viel mit Betonklötzen beschäftigt.
Ja, ja, aber Kunst ist schon mal kein schlechtes Stichwort.
Ist es eine kleine Ausstellung?
Es ist
mit einem Kreuz drauf.
Eine kleine Installation. Das ist tatsächlich so ein Apothekenkreuz. Nämlich das nächste Mal, als ich da hingegangen bin, um den Schrank zu füllen, dachte ich wieder, oh, der Klotz ist wieder da. Wir sind uns daran so vorbeigequetscht und unsere angefangen, so Bücher reinzutun. Dann kam so ein Typ auf uns zu, der gehörte zum Klotz und meinte, hey, wir fangen in 5 Minuten, auf Englisch hat er das gesagt, fangen in 5 Minuten wieder an. Wollt ihr reinkommen? Ist voll cool, probiert das mal aus. Und ich dachte so, ich will schon rausfinden, was das ist.
Ja, ja.
Das klingt irgendwie mysteriös, aber okay. Und dann habe ich erstmal gefragt, ich ahnte da schon, okay,
ja,
das ist
ja
vielleicht Kunst irgendwie. Und dann habe ich gefragt, wie lange es geht. Er meinte 20 Minuten. Und ich dachte, oh nee,
oh Gott,
wir arbeiten ja gerade. Geht eigentlich nicht. Aber er hat dann auch angeboten, auf unseren kleinen so Bücherwagen aufzupassen so lange. Und dann haben wir gesagt, okay.
Das wird immer verdächtiger, diese Geschichte.
Reingegangen, ja, um diese Ecke gegangen, sodass ich endlich sehen konnte, was da dahinter drin ist.
Ja.
Und als man reinkam, sah man dann so eine, ich dachte, es ist ein Spiegel, aber es ist so eine große Glasscheibe. Dahinter ein quasi Apothekentresen. Hinter dem Apothekentresen ein Roboter.
Nein.
Eine Roboterfrau, die sozusagen wie eine Apothekenverkäuferin aussah. Sie bewegte sich, sie hat gesprochen, sie hat Mimik und Gestik gehabt. Und sie erzählte dann von verschiedenen so Psychopharmaka.
Ja.
Und während sie das erzählte, kamen die unten in so einem Schlitz dann raus. Es hat immer gewechselt. Und es war irgendwie sehr, sehr unheimlich. Ich war extrem überrascht, dass in diesem kleinen Klotz
ein Roboter wohnt.
Ein Roboter, der zu einem spricht. Also ein ziemlich elaborierter Roboter.
Ist jetzt nicht sagen wir mal, eine künstlerisch interpretierte, kontrollierte Drogenabgabestelle, sondern die Psychopharmaka sind da.
Da man kommt nicht ran, die sind hinter Glas.
Also vielleicht, wenn man will, kommt man.
Wenn man will, kommt man ran. Ich würde aber vermuten, dass das leere Packungen waren, die da nur so standen.
Vielleicht musst du ein Passwort sagen und dann verwandelt sich das tatsächlich in eine Drogenabgabestelle. Also du musst dann sagen, so, ne, mein Account ist Martha123 und dann schaltet die Roboterfrau um und sagt so, beep, hier ist dein Methadon, Martha.
Ja, aber das Schlimmste ist, ich habe dann später, das stand ein Monat, das ist jetzt schon weg, aber ich habe dann später öfter mal Leute gesehen, die entweder dringend da auf Toilette wollten, aber es ging nicht. Oder die tatsächlich auf eins der Medikamente in diesem kleinen Fenster gezeigt haben und meinten, sie brauchen das jetzt, sie möchten das bitte haben, ganz dringend. Und diese armen Typen, die da angestellt waren, um die Leute in die Installation reinzuleiten, mussten dann sagen, das
ist nur Kunst.
Das ist weder eine Apotheke noch eine Toilette, da ist nur ein Roboter, der irgendwas erzählt. Oh.
Also das mit der Toilette geht ja noch. Das kann man sagen, noch, nee, guck mal, das Kunst ist keine Toilette, ne? Und dann natürlich, wenn das bestimmt trotzdem hin und wieder angepisst werden von Leuten, so wie jeder Betonklotz im öffentlichen Raum.
Sicherlich, ja.
Aber versuch mal jemand zu erklären, zu sagen, das ist nur eine Installation.
Die haben immer gesagt, das sind Attrappen. Guck mal, das sind Attrappen, das sind keine echten.
Wie Attrappen? Was soll denn der? Willst du mich verarschen? Oder musst du sagen, ja, auf eine Weise schon, aber es ist nicht bös gemeint. Es ist nicht persönlich gemeint.
Das ist Kunst. Und ich habe dann den Typen natürlich auch gefragt, von wem ist denn das? Ja. Und so. Und dann konnte er es mir aber nicht sagen. Er meinte, das haben so Niederländer gemacht, bla 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 von bla bla bla. Ich konnte sich an den Namen nicht erinnern. Aber er hat mir die URL von der Webseite gesagt, das war nämlich so ein Festival für experimentelle Audio- und Videosachen. Habe ich es nachgeguckt. Also es ist von Dries Verhoeven gewesen, so heißt der Künstler, und das war das CTM-Festival in Berlin. Und ich werde da auch einen Link dazu reinstellen. Da kann man sich angucken, wie dieser Roboter aussieht. Aber es war auf jeden Fall, wenn das nicht Science Fiction im Alltag ist, also man geht in so einen Klotz rein und bam, da ist ein Roboter, der ein Medikament verkauft.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 19. Klingonisch und andere künstliche Sprachen mit André Müller.
Was passiert denn jetzt zum Beispiel in diesen täglichen Gesprächen, wenn ihr ein Wort braucht, das es nicht gibt? Also baut man da so ein kleines Kompositum oder macht man eine Metapher? Oder falls man tatsächlich ein neues erfinden muss, wer macht das denn?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist wirklich, wie du sagst, es passiert fast täglich, dass irgendwie uns was fehlt. Entweder wir wissen es nicht, wir gucken nach. Es gibt so eine App dafür, für Klingonisch kann man gucken, ob es das Wort doch schon gibt. Wenn nicht, muss man es irgendwie zusammenbauen. Ich habe jetzt leider kein Beispiel. Aber
Radio war ja schon so, genau, stimmt. Geht in die Richtung.
Guter, ne? Punkt, genau. Es gibt, ja, in dem Fall ist es sogar so, es gibt irgendwie drei Wörter für Radio. Das eine ist ein, wie beim Militär, so ein Funkgerät. Mhm. Das andere ist so ein, nur ein Empfänger für Audiosignale. Und das dritte ist Radio im Sinne von eine bestimmte Frequenz. Und Radio Blau, würde ich sagen, es ist weder der Empfängerkasten, weder der Hin- und Her-Sendeapparat, sondern eine Frequenz. Und die ist blau. in dem Fall.
Genau.
Oder grün oder gelb.
Ja, oder grün oder gelb.
Genau. Ja. Und genau, also entweder versucht man es eben zusammenzubauen und sagt, okay, ich möchte über eine bestimmte Sache reden, dann beschreibe ich die und versuche sie in irgendwie drei Wörtern zusammenzupacken, das geht schon. Zum Beispiel ein irgendwie Smartphone.
Ja.
Bei Smartphone hat man auch jetzt überlegt, was sagt man? Es gibt das Wort Chromwe, das ist ein Kommunikator, wie in Star Trek dieses...
Passt ja schon ziemlich gut.
Genau. Auch wie Videochats schon erfunden von Star Trek, wie man immer so, wie die Fans angeben.
Ja, genau.
Naja.
Genau. Oder man setzt es irgendwie zusammen und sagt dann ein Telefon, aber ein intelligentes Telefon oder sowas. Wenn es gar kein Wort gibt und man aber unbedingt eins braucht, dann kann man den Erfinder anschreiben, also Mark Okrent, und kann ihm sagen, hier, ich habe dieses Projekt, ich brauche unbedingt ein Wort für diese, jene bestimmte Sache. Und wenn er Lust hat,
ja,
nicht
sagt
immer,
dann, ja, okay, macht $69.
Genau. Ja. Aber manchmal bekommt man dann tatsächlich das Wort und ja,
und das ist dann offiziell.
Das ist dann offiziell.
Ach so, ich dachte, dass man selber vielleicht und in der Community dann abstimmt oder irgendwie.
Leider
so.
Nein, oder vielleicht Gott sei Dank nein.
Ja,
weil,
okay.
Wenn es so
ja
wäre, dann würde ja irgendwie ja in den USA würden zwei Leute irgendwie sich ein neues Wort überlegen und irgendwo ja, ja, in ja Polen oder jemand.
Stimmt,
und dann,
ja, ja.
Was macht man dann?
Man ja sollte nichts ja der Community überlassen.
Nein, stimmt.
Genau.
Auf gar keinen Fall.
Genau. Ja.
Kannst du nochmal.
Hey, und zurück bei Radio Blau. Wir sind immer noch hier mit einem echten Studiogast. Das klang, der ist nicht fiktional, aber worüber wir reden, ist teilweise fiktional. Wir reden nämlich über Sprachen, erfundene Sprachen, geplante Sprachen. Willkommen zurück mit André Müller.
Hey.
Und wir haben was vor. Er hat uns was ganz besonders vorbereitet. Eine Form unseres Audiorätsels.
Audio-Rätsel.
Und zwar wird uns André gleich ein paar Sätze vorlesen. Aus, in Plansprachen.
Nicht nur.
Nicht nur. Sondern auch.
Natürliche
Sprachen. Alles klar, danke. Ich habe eben absichtlich nicht aufgepasst, damit ich das unseren LeserInnen auch zu verkaufen zu können. Genau. Und wir müssen dann warten, ne? Und natürlich ihr an den Hörgeräten auch, was es denn sein könnte. Hörgeräten, ja.
Den Radioempfängern.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Also bitte, der erste Beispielsatz, André.
Der erste Beispielsatz ist Ngeat kankemeri efejoe je nit an.
Ich habe einen ganz heißen Tipp, könnte aber total daneben liegen. Ich fühle mich, als ob ich ziemlich genau weiß, was es ist. Deshalb lasse ich dir mal den Vortritt, Martha.
Nö, wieso?
Okay. Sag doch. Elbisch aus Herr der Ringe.
Nein.
Ja.
Aber es klang so melodisch wahrscheinlich.
Klar,
so,
das ist so melodisch vorgetragen. Kannst du das nochmal kurz?
Ja, ich kann das nochmal ganz melodisch. Ngeat kankemeri efejoe je nit an.
Ich glaube, ich habe von dem Efeioe irgendwie projiziert. Also so Eowyn und diese Geschichten.
Ist es denn eine Plansprache?
Ja, ja.
Ist es, könnte es valyrisch sein?
Oh, nee.
Es ist auch keine, das wäre auch keine Plansprache, ne? Sondern,
doch, gibt es tatsächlich hochvalyrisch aus.
Aber okay,
Game
ich dachte, das würde man nicht planen.
Doch, das wurde geplant. Also
wurde geplant in
also
so
eine fiktive,
eine fiktive
genau
Sprache.
Okay. Mhm. Aber es ist eine aus der Popkultur?
Ja, ja.
Mhm.
Aus der Science-Fiction-Popkultur?
Ja.
Oder mehr so Fantasy?
Beides. Ich würde das mehr als Science-Fiction...
Ist es aus Avatar?
Ja, genau.
Oh.
Ja. Genau.
Wie gespannt bist du schon auf Avatar Teile 2 bis 5?
ziemlich. Okay. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Avatar, aber doch schon ein ziemlich großer Fan. Und Ich hatte mir eigentlich letztes Jahr gedacht, ich lerne Navi, damit dann endlich, wenn der zweite Teil rauskommt, ich den ohne Untertitel gucken kann.
Kann man die überhaupt wegmachen?
Ich glaube nicht.
Die sind eingebacken, ne? Und berüchtigterweise, glaube ich, in Papyrus gesetzt, der
ja.
Schrift, die gerne was? Für Speisekarten genommen wird. Ja.
Oh.
Also es war Navi, ja? Oder war es eine andere Sprache?
Genau, es war Navi. Ja, genau. Und heißt übersetzt, ich muss mal sagen, ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit.
Vielen Dank.
Fantastische Wissenschaftlichkeit. Best of. Es folgt ein Ausschnitt aus Folge 20. Thema. Beseelte Roboter auf Twitter.
Also Ed Lost Tesla von Galaxy Kate. Kate Compton. 1400 Followers. Zeichnet sich dadurch aus, dass völlig Open Source, also du kannst dir den Quellcode angucken und den selber machen. Na, also Kate Compton hat da eine Bibliothek geschrieben, eine Programmbibliothek, mit der man sich selber solche Bots bauen kann, indem man Textbausteine dann auf bestimmte Weisen kombinieren lassen kann. Na? Und das heißt, der ist relativ einfach, aber durch die Story finde ich den sehr anfassbar. Also die Story ist, das ist ein Tesla, ein Auto, der mit Autopilot durch die Gegend fährt und verloren ist, und dann hört man sozusagen die Gedanken dieses Autopiloten. Ne? Also letztens fand ich fantastisch, I am low on energy, so I stop. Oder davor, I am being followed by a white van. Hello policeman in the red truck, will you drive with me?
So nett.
Und ich glaube, genau, es ist so nett. Und dadurch, dass das, also der, dass das jede Stunde, alle 2, 4, 6 Stunden passiert, passt diese Bothaftigkeit zu dem Wesen, wie ich mir so einen Autopiloten vorstellen würde. Weil wir oft ja auch Autos
anthropomorphisieren.
Danke.
Ich glaube, das war falsch. Vermenschlichen.
Vermenschlichen, danke. Und die Einsamkeit, die ich so einem Auto, das durch die Gegend fährt, zuschreiben würde durch eine Wüstengegend, passt dann zu den niedrigen Interaktionen. Und irgendwas berührt in mir so, oh, da will ich sagen, so, oh, der arme Tesla, der ist wirklich verloren. Das heißt, irgendwie entwickelt sich da für mich eine Cuteness. Also eine, das ist irgendwie süß. Auch vielleicht, weil ich weiß, auch wenn es prozedural generiert ist, und da ist der Unterschied, glaube ich, zu der Wüste oder der Eintönigkeit oder der Randomness von No Man's Sky, dass ich weiß, das hat Kate Compton programmiert, mit schon bestimmten Vorstellungen, aber die Story ist auch gut gewählt. Und dann ist da eine gewisse Aura, die sich über dieses Kunstwerk legt, dass das ein bisschen aufwertet.
Ja, ja,
ne?
ja.
Das, ich glaube, das trifft so ziemlich gut den Kern an, es tut so, als ob es Mensch wäre. Und ich glaube, je mehr es tatsächlich als ein Wesen also funktioniert, desto interessanter wird das für mich.
Ja,
vielleicht?
Weil es dann irgendwie, ne, wenn du ihm, ja, wenn du, ich glaube, wenn du es vermenschlichen kannst, oder? Also wenn du das Gefühl hast, da ist jemand oder etwas.
Etwas.
Es hat einen ganz kleinen Geist, so also vielleicht.
Ganz kleinen Geist, ja. Ein Geist in der Maschine.
Spirit.
Just pass through.
Das war das fantastische Wissenschaftlichkeit Best of.
Klingonische Musik von T.L.E. Flut. Englischsprachige Musik von Big Blood.
Mit freundlicher Genehmigung bzw. nach Creative Commons Lizenz.
Fürs Zuhören danken.
Martha.
Und Kuba.